So, ich habe mir ein ganz besonderes Thema ausgesucht. Ich habe eine Bibelstelle gelesen, die mich sehr inspiriert hat. Bei einer unserer Kraftzeiten, meiner Kraftzeiten, was unser Gemeindejargon für unsere Zeit mit Gott ist. Ich weiß aber auch, dass es eine Stelle ist, bei der viele ziemliche Verständnisprobleme haben. Was ich total schade finde, weil eigentlich ist es eine der dichtest gepackten Stellen im Neuen Testament. Ich hoffe, ihr fragt euch jetzt, wovon ich hier wohl reden mag. Letzte Woche hat Jan gepredigt, und zwar über das Kreuz, also was so gegen Ende der Evangelien ist. Ich fange an mit etwas, was ganz am Anfang der Evangelien ist. Bevor ich dazu komme, noch eine Ansage, ich vergesse sie sonst. Am 14. Juni ist der nächste Termin für unseren Workshop Überwältigung überwinden. Okay. Meine Stelle. Es geht hier um Anfänge. Wenn man heute einen Text liest, steht meistens davor, warum man eigentlich weiterlesen soll. Extrem ist das Ganze im Internet. Da gibt es erstmal einen Teaser, erstmal eine Überschrift, die einen hoffentlich motiviert, den Teaser zu lesen. Teaser sind so drei Zeilen, die dir erklären, warum es hier so spannend ist. Und dann kommt ein Text. In der Wissenschaft gibt es immer so ein Abstract vorneweg. Das ist halt die Zusammenfassung des Artikels, damit man dann weiß, warum das so spannend ist. Auch damals war es so, dass die Evangelien so geschrieben wurden und die vier Evangelien haben ja verschiedene Zielgruppen. Also Matthäus richtet sich mehr an einen jüdischen Background, Markus an einen römischen Background, Lukas an einen griechisch denkenden Background, also dem, was unserem wissenschaftlichen Denken noch am ehesten entspricht, und Johannes ergänzt das Ganze. Wenn ich mir jetzt die Einleitung von Lukas anschaue, ne, sehe ich das längste Evangelium, sehr wissenschaftlich, der fängt erstmal mit drei Kapiteln der Vorgeschichte an. Markus das Gegenteil. Markus wendet sich also römisch denkende Leute, zack, 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 muss bitte schnell gehen hier. Der fängt an mit einem Feuerwerk an Fakten. Also vor Jesus gab es eine Vorankündigung, dann kam Jesu Versuchung, Jesu Taufe, dann geht es gleich los mit Wundern und Jesu Kernaussage. Wer das erste Kapitel gelesen hatte, der wusste schon so viel, dass er sagen muss, also das ist der Hammer hier. Das ist der Stil von Markus. Römisch orientiert, wenig intellektuell, zack, 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 zack. Matthäus hat eine ähnliche Dichte, nur ist die uns von der Kultur so fremd, dass wir Schwierigkeiten haben, das so nachzuvollziehen wie die Zuhörer damals. Wenn die Apostel das gepredigt haben, womit das Matthäus-Evangelium anfängt, das dauert ungefähr 90 Sekunden, der erste Block davon, dann waren die Zuhörer so überwältigt, dass viele meinten, wow, okay, das reicht jetzt für diese Woche, da muss ich jetzt nachdenken gehen. Komm doch nächsten Sabbat wieder, das muss ich mal verdauen. Das war echt heftig. Bei uns ist die Reaktion ähnlich anders. Wir lesen das in unserer Kultur und sagen, mein Mann, das sagt mir jetzt nichts. Es gab viele Leute, die haben dann an dem Punkt schon aufgehört, in der Bibel zu lesen, weil sie sagten, ich verstehe nichts, was das hier alles soll. Und meine Hoffnung ist, dass ich jetzt ein bisschen Licht ins Dunkel bringe, was das Ganze denn soll. Matthäus fängt bekanntlich an mit Jesu Stammbaum, wo man sagen muss, was soll jetzt daran inspirierend sein? Für unsere Kultur sehr schwer verständlich. Die Denke der damaligen Kultur war anders als heute. Heute, wenn man ein Vorstellungsgespräch macht, kommt man an und sagt, was man für ein toller Typ ist, was man nicht alle für eine Bildung hat. Und ich habe das Jahresbeste Abitur und 7 Masters und einen Doktor und bla bla bla, erzählt man dann. Und da habe ich so viel Erfahrung. Ich war Abteilungsleiter, Bereichsleiter, Superguru, irgendwas. So stellt man sich heute vor. Weil in unserer Kultur man sagt, wer viel geleistet hat, der muss gut sein. Damals war die Vorstellung eine andere. Man stellte jemanden vor mit, der ist super, weil der diesen und diesen und den zum Vorfahrt. Wo wir sagen würden, ja, was nützt mir das? Also wenn ich jetzt jemanden treffe, der heißt Siemens, und ich ihn frage, bist du verwandt mit Werner von Siemens? Man sagt, ja, vielleicht. Und dann auch noch Georg Siemens, der hat die Deutsche Bank gegründet. Da wäre ich schon irgendwie beeindruckt, aber das würde mich jetzt nicht dazu bringen, zu sagen, das muss ja ein Genie sein. Das war damals anders. Damals war halt so die Denke am ehesten vergleichbar mit, der führt die großen Taten dieses großen Namens fort. Man hat irgendeinen ganz berühmten Namen gesagt und die Assoziation war, der Typ, um den es hier geht, der führt das fort, was dieser große Mann da mal begonnen hat. Das also steckt dahinter. Wenn wir jetzt also gleich diese Stellen da lesen, gibt es verschiedene Namen. Der eine oder andere sagt euch was, der eine oder andere sagt dem einen oder anderen noch nichts. Ich werde nicht alle diese Namen durchgehen, es sind über 40, keine Sorge. So ein paar davon hebe ich mal hervor, um mal zu zeigen, was die Leute damals gefühlt haben. Die Leute damals, es gab ja nicht das Schulwesen von heute, sondern was sie gelernt haben, war in den Synagogenschulen ganz, ganz, ganz viel Altes Testament. Die Leute, die hier vorkommen, waren Themen des Alltags für die. Das waren Themen, über die man jeden Tag sprach. Das hatte man in der Schule, das hatte man in Predigten, das war Alltagsgespräch. Für die war das irrsinnig präsent. Denken wir mal an ein paar Namen, die für uns heute präsent sind und was sie für Gefühle auslösen. Ich sage mal ein paar Namen, überleg dir, was du dabei so denkst, assoziierst, fühlst. Napoleon Bonaparte. Das denkst du, ja, großer Feldherr, wenn es mit Politik, Gesellschaft und Geschichte ist. Ja, der hat hier den Code Napoleon geführt, ganz toll. Sir Isaac Newton und Galileo Galilei. Die Erfinder der modernen Physik und damit der modernen Wissenschaft. Auf den bauen wir auf. Albert Einstein. Gottfried Daimler, der Erfinder des Automobils. Konrad Zuse, der Erfinder des Computers, für die, die ihn nicht kennen. Goethe, Universalgenie, hat ein ganzes Buch geschrieben in Gedichtsform, Faust. Ich könnte nicht mal drei Zeilen so schreiben. Oder für die, die Musik mögen, ABBA. Da kommt er noch leuchtend in die Augen hier, Freddie Mercury. Oder für die Klassik lieber vielleicht Mozart, Josef Stalin. Oder im anderen Extrem, Mutter Teresa. Ihr merkt, mit den Namen verbindet man was. Und da kommen Gefühle hoch, da kommen Erinnerungen hoch, gerade so bei Musik, da denkt man, ja, da weiß ich was drüber. Das kenne ich, das schwingt mir dann im Blut. So ähnlich war das für die damals. Das heißt, wenn die einen Stammbaum gelesen haben, dann ist das so, wie wenn die heute eine Website lesen, die aus lauter Links besteht. Man liest das Ganze und denkt so, oh, ein Link nach dem anderen. Ah, das Ganze ist ein Inhaltsverzeichnis. Das, was da steht, ist ein Inhaltsverzeichnis. Wenn ich wissen will, was der da überhaupt sagen wollte, muss ich wissen, was hinter diesen Links klickt. Heute müssen wir diese Links klicken. Die damals, die das gehört haben, kann natürlich die ganzen Inhalte auswendig, hatten so viele Assoziationen mit, dass es locker für ein Semester alttestamentliche Theologie reicht. Das machen wir heute nicht, nur ein paar kurze Skizzen, was die damals so damit verbunden haben. Und zwar, wir fangen an Matthäus 1. Matthäus 1, Vers 1. Dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Hier geht's gleich los. Also Sohn heißt übrigens, ist dasselbe Wort wie Vorfahr. Jesus wird schon mal mit zwei der größten Männer der Geschichte Israels in Verbindung gebracht. Die Assoziation für die war damals nicht so sehr Genetik, der stammt von denen ab, sondern der führt das fort, was diese Männer begonnen haben. Was hieß für jemanden, der in der alttestamentlichen Lehre aufgewachsen ist, was hieß diese Assoziation? Abraham. Abraham, der Vater des Glaubens. Abraham, der Freund Gottes genannt wurde. Abraham, der Begründer des Volkes Israel. Gott hat gesagt, weil ihr die Nachfahren von Abraham seid, segne ich euch. Das war das Versprechen an Abraham, deine Kinder kommen ins gelobte Land. Die Israeliten bezeichnen sich gerne als, wir sind Abrahams Nachfahren. Darauf waren die richtig stolz, das war für die mit das Größte. Wir Deutschen haben da eine etwas andere Beziehung zu unserer Geschichte, für die war es das Größte. Das ist der, der von Abraham kommt. Und für die war auch, wir kommen auch von Abraham, das ist super. Der zweite, den er aufführt, ist David. David, da leuchteten die Augen der Leute. David, der größte König der Geschichte Israels. Der, der Israel zusammengebracht hatte, geeint, richtig stark gemacht, der erfolgreich Kriege geführt hat, der all die Feinde besiegt hat, vor denen sie so viel Furcht hatten. Und der jeden Tag für die die Assoziation war, wir werden von den Römern unterdrückt. Jeden Tag haben sie sich gewünscht, dass diese römischen Soldaten verschwinden würden. Und da war dieser König David in ihrer Geschichte. Der hatte die Feinde besiegt, die auch so übermächtig waren. Auf den hat man gehofft, dass so einer wiederkommt. Als Messias, um sie zu befreien von den Römern, die sie unterdrückt haben, mit viel Gewalt. Das war die Assoziation mit David. Das heißt, hier geht's gleich los. Und Matthäus und die Apostel, die genau diese Geschichte gepredigt haben, haben dem Volk gezeigt, wisst ihr was? Der, über den ich hier schreibe, das ist nicht irgendein Typ aus Nazareth. Das ist der Nachfolger von David. Das ist der, der euch befreien wird. Das ist der, auf den ihr eure Hoffnung setzen könnt. Für uns, wir lesen also drüber, David. Für die Israeliten waren nach diesen zwei Namen, war schon so, boah, okay, das müssen wir uns anhören. Das ist ja mal vielversprechend. Und jetzt geht es ja weiter, ab Vers 2. Abraham zeugte Isaak, Isaak zeugte Jakob, Jakob zeugte Juda und seine Brüder. Aha, okay. Für die Juden damals waren Abraham, Isaak und Jakob so das Dreiergespann, das immer wieder genannt wurde. Der Beginn von fast allen Geschichten war Abraham, Isaak und Jakob. Das waren die Identitätsstifter des Volkes. Das waren Helden des Glaubens. Von denen stammte man ab. In deren Spuren wollte man wandeln. In deren Fußstapfen treten. Das waren die großen Helden. Und auf die führten sich natürlich gerne alle Israeliten zurück. Und dann noch Juda. Ha, Juda. Auch hier muss man wissen, das Volk Israel zerbrach nach König Salomo in zwei Reiche. Das Nordreich und das Südreich. Das Nordreich hatte den Namen Israel typischerweise, das Südreich den Namen Juda. Streng genommen bestand das Südreich eigentlich aus den Stämmen Juda, Benjamin und die Hälfte des Stammes Levi und das Nordreich aus den anderen 10. Deshalb sagt man auch häufig die 10 Stämme, aber meistens ist es Israel und Juda. Nun, im Lauf der Geschichte wurden beide Länder häufig angegriffen, Israel wurde überrannt. Israel hatte keine geistlichen Könige, Israel wurde überrannt von den Assyrern. Und die 10 Stämme wurden vertrieben, verteilten sich und verschwanden im Nichts der Geschichte. Das heißt, die 10 Stämme waren weg. Juda war geblieben. Deshalb waren die Leute stolz darauf, dass sie zum Stamm Juda gehörten, weil Juda waren die, die den Glauben bewahrt hatten. Die kamen später in die babylonische Gefangenschaft und kamen, einigen Teil davon kam zurück, aber Juda waren die, die den Glauben bewahrt hatten. Die waren die, die den Namen von Abraham, Isaak und Jakob weitergetragen hatten. Und der Mann, der hier erwähnt wird, Juda, war halt der Namensgeber dieses Stammes. Das heißt, die, die dazugehört haben, waren stolz darauf, dass sie zu genau dieser Gruppe gehörten. Wir sind die Nachfahren von Juda und deshalb können wir stolz sein auf uns. Das macht uns besonders. Unsere Gesellschaft hat auch Dinge, von denen wir finden, dass sie uns besonders macht. Wir finden, wir sind besonders, weil wir besonders hohe moralische Werte haben. Wir zeigen auf andere Länder und sagen, hier sind Dinge, die sind nicht gut. Und fühlen uns gut über uns. So ähnlich war es damals auch. Man fühlte sich gut, nicht wegen dem, was man tat, oder der Wirtschaftskraft, die man hatte, oder dem Bildungsniveau, das man hatte. Man fühlte sich gut, weil man von Juda abstammte. Weiter geht's. Juda zeugte Peres und Serach mit Tamar. Peres zeugte Hesron, Hesron zeugte Ram, Ram zeugte Amidabab, Amidabab zeugte Nashon, Nashon zeugte Salomon, der zeugte Boas. Boas zeugte mit der Ruth den Obed und Obed zeugte Isai, Isai König David. Ah, da haben wir wieder. Da ist König David. Die ganze Ahnenreihe, ich werde jetzt nicht kommentieren, die einzelnen Leute, da kommt wieder König David. Schon freuen sich wieder, ja genau, unsere Identität, unser größter Held, König David. Und der hatte einen Sohn, Salomo. Salomo war seinerzeit der weiseste Mann der Welt. Zur Zeit Salomos war Silber in Jerusalem so gewöhnlich wie Steine. Menschen kamen aus aller Welt nach Israel, um von der Weisheit Salomos zu hören. Und der Salomo hatte Israel seine größte Ausdehnung. Das heißt, Salomo war für die auch sprichwörtlich. Nach Salomo zerbrach das Reich Israel in den Norden, Israel im Süden, Juda. Die Könige, die kamen im Norden, waren alle schlecht. Im Süden gab es Könige, die waren gut, gläubig und haben dem Volk geholfen, Gott wieder nahe zu kommen. Und es gab Könige, die waren schlecht. Die waren ungläubig. Sie haben heidnische Sitten eingeführt und verbreitet. Und dann gab es so einen Zyklus. Die Leute haben angefangen zu sündigen, die Leute sündigten mehr. Gott schickt ihnen eine Warnung über den Propheten, sagt, Freunde, so geht das hier nicht weiter. Die Leute sündigten weiter und irgendwann kam eine Strafe von Gott. Dann kam das Volk zur Besinnung Dann haben sie sich zu Gott zurückgewendet. Gott hat ihnen geistliche Leiter geschickt, unter anderem die Könige. Und dann ging das Ganze von vorne los. Es war ein Kreislauf von Erlösung. Das Volk hat gesündigt, Gott hat ihnen geholfen, da wieder rauszukommen. Und jetzt kommt Matthäus hier und zählt hier mal auf die glorreichsten Helden aus diesem Zyklus. Mehrere Jahrhunderte lang lief das Ganze. Immer wieder gab es schlechte Könige, immer wieder gab es gute Könige. Und die zählt er hier alle auf. Da gab es dann die guten Könige wie Asa, der in den nächsten Sachen vorkommt. Und dann gibt es hier einen, der hieß Hiskia. Hiskia. Hiskia war einer der ganz, ganz Großen. Vor Hiskia ging es dem Volk geistlich schlecht. Hiskia brachte eine Erweckung. Hiskia half den Tempel wieder mit aufzubauen. Hiskia überlebte den Krieg der Assyrer. Die Assyrer kamen, haben das Nordreich platt gemacht. Dann kamen die Assyrer und wollten auch das Südreich, also Juda, erobern. Und Hiskia und Jesaja zusammen haben dem Volk geholfen, den Glauben zu haben. Und das Volk hat diesen Krieg überstanden. Juda blieb selbstständig, Juda wurde nicht von Assyrern überrannt. Das war die Assoziation mit Hiskia. Und wiederum die Assoziation, hier sind ja die ganzen Römer, die uns unterdrücken. Und Hiskia war einer dieser Könige, der hat nicht nur einen geistlichen Aufschwung gebracht, der hat auch militärisch uns geholfen. Und das ist doch das, was wir uns so sehr sehen. Ersehen. Also sehen wir hier diese ganzen Namen, die uns irgendwie so befremdlich erscheinen, für die war das eine Reihe von Hyperlinks, würden wir heute sagen. Für die waren das die Namen mit den Assoziationen, das waren die Hoffnungsträger. Das waren die Leute, die den Glauben hatten, die anderen geholfen haben, wieder ihre Beziehung mit Gott in Ordnung zu bringen. Und die Aussage dieses Textes für die Leute damals war, Jesus ist der, der uns wieder hilft, die Beziehung zu Gott hinzukriegen. Jesus ist der, der uns rettet und der uns befreit. Das war für die Leute damals die Aussage. Und Jesus ist der, der in den Fußstapfen dieser Leute steht. Dies ist auch der erste Punkt. Jesus, der Königliche und der Große. Also Jesus, der Königliche und der Große, ist halt der Hoffnungsträger, von dem die Leute verstanden haben durch diese Einleitung. Für uns etwas fremd, für die Leute damals war glasklar, was Matthäus hier sagen wollte. Diese Einleitung zeigt ihnen, wow, das ist nicht irgendein Typ. Der Mann ist revolutionär, der ist spektakulär, der ist einzigartig. Allein diese Geschichte zu hören, hat den Zuhörern damals im ersten Jahrhundert Hoffnung gegeben. Glauben, zumindest wieder so ein bisschen angestachelt, da gibt es etwas. Da gibt es jemanden, der so besonders, von dem können wir was lernen, von dem können wir Befreiung erhoffen. Über Hiskia heißt es im 2. Könige 18, Vers 5. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, sodass unter allen Königen von Juda seinesgleichen nach ihm nicht war, noch vor ihm gewesen ist. Jesus, der König, Jesus setzt diese Linie fort. Für die Zuhörer damals hieß das hier, der führt diese Linie fort. Wo wir denken, ja, das stammt von ihm ab. Für die ist damals, der setzt die Arbeit fort, die diese Männer begonnen haben. Es geht hier weiter, in Vers 7 und 8 spricht er über Hiskia, 19 kommt dann Josia. Josia war der zweite große König, der eine geistliche Erweckung gebracht hat. Vor Josia gab es gut 50 Jahre lang üble Könige. Einen davon, der hieß Manasse, ähnlich wie der Stamm Manasse. Einer davon, Manasse, war so übel, dass er ab dann sprichwörtlich war. Über Manasse hieß es, der hat die übelsten Dinge gemacht, die man sich vorstellen kann. Manasse ließ halt Altäre bauen im Tempel Gottes. Also der Frevel überhaupt. Der Tempel, das Zentrum des jüdischen Glaubens. Und Manasse baut direkt in diesen Tempel Altäre für heidnische Götzen. Nicht nur das Altäre gebaut, die mussten auch noch im Tempel sein. Manasse war so übel drauf, dass er seinen eigenen Sohn geopfert hat im Feuer für einen dieser Götzen. Übler Typ. Das heißt über Manasse, er hat Jerusalem erfüllt mit Blut Unschuldiger. Von einem Ende bis zum anderen. Das war Manasse. Zur Zeit von Manasse, nach 50 Jahren, hatten die Leute wenig Hoffnung. 50 Jahre hatte Gott das zugelassen, 50 Jahre diese Sünde, 50 Jahre haben immer mehr Leute ihren Glauben verloren. Vielleicht kannst du dich damit identifizieren. Mir geht es manchmal so, dass ich denke, oh, warum läuft dies nicht besser? Warum macht die Gesellschaft das? Warum funktioniert dies hier nicht besser? Die Leute damals haben sich noch viel intensiver so gefühlt. Und dann kommt das, was sich keiner vorstellen konnte. Dann kommt ein ganz junger Mann, wurde als Kind schon König, kommt ein ganz junger Mann und fängt an zu sagen, wir bauen das wieder auf. Wir bauen die Beziehung zu Gott wieder auf. Wir fangen mal mit dem Tempel an. Im Tempel fand man dann das Gesetz, also ein Stück der Bibel. Man hat angefangen, das wieder zu lesen. Die Leute waren bewegt. Es gab wieder eine Beziehung zu Gott. Aus dem scheinbar nichts völlig unerwartet, nach der übelsten Phase in der Geschichte des Reiches, kam wieder ein neuer Mann, der Glauben gebracht hat, der den Leuten geholfen hat, eine Beziehung zu Gott zu haben. Anschließend, wir lesen hier Vers 11 und 12 weiter, verfällt das Volk dann doch wieder in Sünde, es wird verschleppt nach Babylon. Und es steht dann hier in Vers 11 und 12, wo haben wir das ist? Da. Josia zeugte Joachim und seine Brüder um die Zeit der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft zeugte Joachim Shealtiel zeugte Zerubbabel. Zerubbabel war einer der großen Helden. Zerubbabel assoziierten die Leute mit etwas. Sie assoziierten mit, da kam er aus der Gefangenschaft zurück, ein besiegtes Volk. Jerusalem lag in Schutt und Asche. Der Tempel lag in Schutt und Asche. Ein Grüppchen von ein paar 10.000 Leute kam zurück und fing an, diesen Tempel aufzubauen, gegen den Widerstand der Völker drumherum. Das erforderte eine Menge Mut, das erforderte viel Glauben. Und Zerubbabel war der, der sie dabei geleitet hat. Das heißt, Matthäus sagt hier, Freunde, es gibt eine glorreiche, große Liste von Königen. Und Jesus ist dieser König, der genau das fortführen wird. Das heißt, lest das hier durch, ihr werdet den Mann finden, der euer Denken revolutioniert, der uns erlösen kann. Jesus, der Königliche. Das ist unser Jesus, den wir lieben und den wir folgen. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Zweiter Punkt, Jesus, der Vorurteile hasst und auch die unangenehmen Dinge anspricht. Jesus, der Vorurteile hasst. Es gab so ein paar Gruppen, damals wie heute, gegen die hatte man Vorurteile. In der damaligen Kultur zählten das zu als erstes Ausländer. Nicht ganz unbekannt in unserer Gesellschaft, Ausländer. Was stand dahinter? Gott hatte seinem Volk gesagt, Leute, ich will, dass ihr heilig seid, das heißt abgetrennt. Ihr sollt was Besonderes bleiben. Vermischt euch nicht mit den Heiden, denn sonst wird es euch so gehen, wie es später dem Nordreich auch erging. Vermischt mit den heidnischen Kulturen drumherum, verschwanden im Nichts der Geschichte. Genau hatte Gott gesagt, macht es nicht, bleibt untereinander. Ein klares Gebot von Gott kam immer wieder. Was Gott eben nicht wollte, dass man Ausländer verachtete, im Gegenteil. Gott hat immer wieder gesagt, behandelt die Fremdlinge unter euch gut. Das wurde x-mal wiederholt. Das hielt aber die Leute nicht davon ab, auf Ausländer herabzuschauen. Zweite Gruppe, die sie verabscheuten, oder nein, nicht verabscheuten, die viele Leute halt nicht besonders würdig fanden und zum Teil verachteten, waren Frauen. Auch das voll gegen Gottes Willen, der die Welt geschaffen hatte und dann die Menschen als Mann und Frau. Mit verschiedenen Rollen, aber gleichwertig. Und dann natürlich Prostituierte, ganz übel. So, und jetzt kommt Matthäus in dem Wissen, wie die Leute denken und baut ein paar Sachen ein in diesen Stammbaum und das ist der Teil, wo die Leute schockiert waren. Spätestens, als er den ersten dieser Namen gesagt hat, über den wir einfach so hinweggelesen haben, waren die schockiert. Ich lese ihn mal vor, mal gucken, ob euch auffällt. Judah, Stammvater, zeugte Peres und Serach mit Tamar. Tamar, wer war Tamar? Juda war der große Patriarch, der Namensgeber. Das war der, dessen Stamm nachher die Gläubigen waren, die den Glauben fortgeführt haben. Wer war Tamar? Nun, Tamar war die Schwiegertochter. Die ganze Geschichte steht im 1. Mose 38, spannend nachzusehen. Tamar war die Schwiegertochter von Juda. Und er hat ihr ziemlich übel mitgespielt, hat seine Versprechen nicht gehalten, ziemlich miese Sachen gemacht. Wollte auch gar nicht mit ihr reden, komisch. Darauf sagte Tamar, das geht so nicht, ich verkleide mich mal als Prostituierte. Der Stammvater Juda geht also auch glatt hin, nimmt ihre Dienste in Anspruch. Und irgendwann, als sein Kind kommt, weist sie ihm nach, hör mal, das warst du, das ist dein Kind. Für die damals war es so, wir wissen ja, dass diese Geschichte passiert ist. Warum musst du ausgerechnet unseren Stammvater, der unseren Namen geprägt hat, warum musst du den, naja, mit Schmutz bewerfen? Der Schmutz ist schon da, aber warum musst du darauf hinweisen? Das tut man nie. Ja, im Stammbaum erwähnte man keine Frau. Und Matthäus legt hier echt Wert drauf, Freunde. Auch die, auf die wir so stolz sind, hatten ihre Schwächen. Und die Bibel und Gott redet offen über Schwächen und Sünde und das Elend und das Leiden, was daraus entsteht. Normal war in einem Stammbaum, man lässt halt die schwarzen Schafe der Familie weg, mit der Begründung, naja, ihr kennt das ja und ich will euch ja nicht nerven. Die Bibel baut hier zusätzliche Leute ein und dann ausgerechnet die, die man nicht respektierte, denn Tamar war erstens Ausländerin, zweitens Frau und drittens tat sie so, als sei sie eine Prostituierte. Und unbedingt Juda musste sich mit ihr einlassen und Matthäus hat das hier erwähnt, um den Menschen zu helfen, zu sagen, ey Freunde, wenn ihr stolz seid, das hat was Gutes, ein gesunder Stolz ist was Gutes, aber bitte seid stolz drauf, dass ihr Gottes auserwähltes Volk seid und nicht, weil ihr so toll wärt, weil selbst euer Stammvater Juda hat irgendwie ein paar Sachen gemacht, die nicht gut waren und die werden hier erwähnt. Und es war noch gesagt, ach übrigens, aus dem, was du da gemacht hast, ist was Tolles entstanden, weil Gott hat das genutzt, obwohl es Sünde war. Und daraus kam unter anderem, hey, euer Stammvater David, auf den ihr auch so stolz seid. Dann schreibt er hier weiter. Salomo zeugte Boas mit der Rahab. Wer war Rahab? Nur als die Israeliten das gelobte Land eroberten, gab es eine besonders wichtige Stadt, Jericho. Kaum einzunehmen, sagenhaft starke Mauern. Man schickte zwei Kundschafter hin und die Kundschafter halfen, das Land zu erobern mit der Hilfe einer Frau, Rahab. Rahab war, ihr ahnt schon, Ausländerin, Frau und Prostituierte. Und dieser Rahab hat nicht nur geholfen, nein, sie wurde anschließend noch Teil des Volkes Gottes und sie wurde auch noch Vorfahrin von einigen der größten Helden. Was will Gott damit sagen, Leute? Es gibt viel Sünde, auch bei euch. Gott liebt euch trotzdem. Gott wird trotzdem tolle Sachen tun, aber seid nicht arrogant. Arroganz steht euch nicht zu Gesicht. So wie unsere Gesellschaft auch. Wir zeigen ja gerne auf andere Länder und sagen, in Bangladesch gibt es Kinderarbeit. Und das stimmt auch und das ist schlimm. Und wenn man fragt, warum macht ihr sowas, sagen sie, naja, weil unsere Kunden aus dem Westen alles immer noch billiger haben wollen. Und das geht natürlich nur mit Kinderarbeit, wo man sagt, ja, ihr macht Kinderarbeit und es ist richtig, dass wir es kritisieren. Warum die das machen, nämlich dass wir sowas dann auch kaufen, als Kultur, ja, das lassen wir lieber weg. Und genau das sagt er hier, Freunde, seid demütig, wisst, worauf ihr stolz sein könnt, dass Gott euch liebt und nicht, dass ihr meint, oh, wir sind ja ganz toll, wir sind die Reinen, denn das war eine der Vorstellungen, warum sie sich für wertvoll hielten, weil wir so rein sind, weil wir eben so toll sind. Und Gott sagt, nein, nicht, weil ihr so toll seid, sondern weil ich euch liebe. Erstaunlich, was da drin steckt, oder, wenn er sagt, und der war der Papa von so und so mit der Rahab zusammen. So, dann kommt hier Vers 6. Oh, böse Sache. Isai zeugte den König David. David zeugte Salomo in der Frau des Uriah. Wie ja schon gesagt, Salomo war halt der König, der für seine Weisheit bekannt war. Und die Mutter war ausgerechnet die Frau des Uriah. Auch hier die übelste Geschichte, die von David in der Bibel berichtet wird. Die wirklich übelste. Er schläft mit der Frau eines seiner Freunde, sorgt nachher dafür, dass der Freund im Krieg umkommt und heiratet diese Frau später. Die übelste Geschichte von König David. König David, der große Held, von dem ja auch Jesus abstammt. Und Matthäus zeigt auch hier, Freunde, es gibt Sünde in unserer Gesellschaft. Gott kann daraus tolle Sachen machen. Aber seid nicht überheblich. Seid euch bewusst, Gott spricht die unangenehmen Dinge an. Ich glaube, auch für uns ist es gut, und zu sagen, ab und zu ist es gut, mal in den Spiegel zu schauen und zu sagen, was sind meine Sünden? Was mache ich verkehrt? Wo bin ich vielleicht lieblos zu meiner Frau? Zu meinen Geschwistern? Vielleicht sollten wir wieder anfangen, häufiger Sünde beieinander anzusprechen. Nicht verachtend, denn das genau sagte er hier, nicht verachtend, sondern halt, hey, vielleicht kann es dir helfen, diese Bibelstelle zu sehen. Du kannst dich verbessern. Das ist der Plan, den wir hatten. Gott hat Sünde klar angesprochen. Gott hat aber die Leute dann nicht so, euch wird eh nichts. Gott hatte immer Hoffnung für sein Volk, hat immer wieder Leute geschickt, die ihm geholfen haben, da rauszukommen. Und ich glaube, das hier ist ein Teil von dem, was Gott uns zeigen will. Diese Passage hier mit 17 Versen, von der viele von uns denken, was soll denn das eigentlich? Das ist eine Ansammlung von Links. Es ist eine Ansammlung von Geschichten, die bei den Leuten damals diese Geschichten kannten, von Kleinkindalter auf. Für diese Leute war das so, wow, okay, der führt nicht nur die Linie der größten Glaubenshelden weiter. Der ist der, der uns retten kann. Der ist der König, auf den wir warten. Der ist der, der uns befreit. Sondern eben auch, und der ist auch der, der eure Sünden anspricht, der euch hilft, rauszukommen aus diesem Loch. Jesus der Große und der Königliche war der erste Punkt, setzt die Linie der Großen fort. Der zweite Jesus, der die Vorurteile anspricht und die Leute auffordert zu sagen, macht's anders. Kleine Inspiration, liest deine Bibel auf andere Art und Weise. Es stecken Schätze drin, die man nicht vermuten würde. Wenn man das hier liest, denkt man nicht, boah, was für eine komprimierte Predigt. Die Apostel haben das geprägt, die Leute um sie herum waren schockiert, weil sie den kulturellen Background hatten. Die Kultur ist uns fremd, aber wir können viel daraus lernen. Drum, hol dir Inspiration, lies ein paar Bibelkommentare, dann findest du Dinge, wo du siehst, wow, da steckt Content drin, den ich nicht erwartet hätte. Jetzt kommt Sascha aus der Ukraine und leitet uns im Abendmahl, erzählt uns mehr über Jesus, über das Opfer, das Jesus für uns gebracht hat. Nicht nur, dass er gekommen ist, sondern dass er uns hilft, Gott näher zu kommen. Weiß noch nicht genau, worüber er spricht, aber das Kreuz und Jesus sind genau der Weg zur Errettung gewesen. Sascha, er wartet auf die Übersetzung.